Meine Damen und Herren, guten Morgen. Wir stehen auf der Seite 126 und waren gekommen bis zum Text 2643 und setzen jetzt neu ein mit 2644. Wenn nicht noch jemand von Ihnen etwas nachtragen, ergänzen, einwenden möchte zum letzten Mal. Ja, das Böse kommt dauernd vor. Da müssen wir ja auch drüber reden, was er meint halt mit dem Bösen eigentlich immer. Er meint mit dem Guten das Gesittete und mit dem Bösen Normenverstöße. Und das ist natürlich zu wenig. Und deswegen hat er es da immer so mit jenseits von Gut und Böse. Hier in dem Text, die ersten beiden Texte sind ja wieder mal sehr psychologisch, nicht? Die Umkehr der Zeit. Wir glauben die Außenwelt als Ursache ihrer Wirkung auf uns, aber wir haben ihre tatsächliche und unbewusst verlaufende Wirkung erst zur Außenwelt verwandelt. Das, als was sie uns gegenübersteht, ist unser Werk, das nun auf uns zurückwirkt. Es braucht Zeit, bevor sie fertig ist, aber diese Zeit ist so klein, dass wir sie eben nicht bemerken. Ich meine, dass er auf was hinweist, was tatsächlich stimmt. Er wendet sich gegen Leute, die einen schlichten Abspiegelungsvorstellung haben, wie so im Materialismus zu sagen, da draußen sind die Dinge und dann spiegelt sich das bei mir ab. Das ist natürlich nicht so, sondern jede Begegnung verändert beide. Das haben wir schon immer wieder angesprochen auch, dass wenn man jetzt nicht auf Objekte gucken würde, wo man das nicht merkt, sondern auf Subjekte, ist es jedem von uns klar, dass wenn zwei Menschen einander anschauen oder begegnen, dass das jeden ändert, unmittelbar. Dann hat man eben halt gedacht, dass das hinsichtlich der mesokosmischen Dinge nicht gilt, die man sieht, aber wo wir eben wissen, da gilt es auch nicht, aber tiefer reichend. Und auch da nochmal, also manchmal müsste man sich nicht sehr aufhalten, es ist tatsächlich eine Begegnung mit den Dingen und so dass, wie man sagt, also Meyers Müller unterhält sich mit Müllers Meyer, so kann man auch sagen, jeder unterhält sich mit seiner, im ersten Schritt würde man sagen, seiner Welt oder Umwelt. Und dann müsste man sagen, auch mit der Welt, die er eben aus seiner Perspektive sieht, natürlich. Das ist ja das, was man zu Anfang des letzten Jahrhunderts erarbeitet hat, diese Umweltdinge, dass man sagt, wie sieht die Welt aus für eine Stubenfliege oder für eine Zecke und wie für uns. Das spricht er halt hier an. Dass ich tatsächlich, wir nicht alle mit der gleichen Welt zu tun haben, sondern jeweils mit unserer. Und das tritt halt hier ein, dasselbe kommt jetzt im nächsten. Das Wesen einer Handlung ist unerkennbar. Das, was wir ihre Motive nennen, bewegt nichts. Motiv kommt ja von movere, bewegen. Motiv heißt Beweggrund. Also das, was uns bewegt. Und dann sagt er, die Motive bewegen eigentlich nichts. Dann meint er mit Motiv das, was wir dann hinterher Beweggründe nennen, sondern diesen Beweggründen voraus liegen natürlich Erwartungen, Befürchtungen, Sehnsüchte, die man nicht in derselben Form klar hat. Das ist für uns heute geschenkt. Damals war das halt tatsächlich neu und nicht so bewusst. Das ist inzwischen, glaube ich, allgemein gut. Und dann die alte Sache, es ist eine Täuschung, ein Nacheinander als ein Durcheinander aufzufassen. Das stammt schon von den Engländern, von Hume und so. Zu sagen, post hoc ist nicht propter hoc. Die Frage ist, wo nehmen wir überhaupt den Gedanken der Ursache her? Und da meine ich, müsste man sagen, von uns. Wir haben eine Absicht oder einen Willen, was zu tun, und dann tun wir es. Zum Beispiel den Arm heben oder reden. Da wird das abgelesen. Wo das Nacheinander in der Welt da ist, das ist die Frage. Tatsächlich hat ja Kant das so gesagt, dass das Schema der Ursache das Nacheinander ist, aber man hat schon immer gesagt, stimmt denn das? Ist der Tag die Ursache für die Nacht und die Nacht die Ursache für den Tag? Gibt wenig Sinn, nicht? Also insofern hat er dann natürlich recht. Aber es gibt eben nicht, man kann auch wieder nicht sagen, kein Nacheinander ist ein Durcheinander. Das ist wieder die Zuspitzung. Warum soll es nicht auch ein Nacheinander geben als Durcheinander? Erst scheint die Sonne, nachher ist der Stein warm. dann kommt also dieser merkwürdige Text, jetzt über die Philosophen, nicht? Das hatten wir ja schon öfter, dass er sagt, an sich ist der Künstler der richtige Mensch und nicht die Wissenschaftler und die Philosophen. Hier geht es dann um die plumpe Pedanterie und Kleinstädterei des alten Kant, die groteske Geschmacklosigkeit dieses Chinesen von Königsberg. Man kann nur sagen, was der trotzdem angesichts dieser seiner Möglichkeiten und Grenzen gesehen und erkannt hat, ist ja unglaublich. Wie dann ja auch sagt, zugleich ein Mann der Pflicht und preußischer Beamter und dann auf der anderen Seite Schopenhauer voller innerer Zuchtlosigkeit und Heimatlosigkeit, der auf der anderen Seite sich eben jetzt für einfache Leute dann begeistern konnte und Mitleid für Tiere kannte. Das ist ja sowieso so ein Punkt, dass das bei den Deutschen etwas zu kurz kommt. Und je südlicher man kommt, desto weniger, merkwürdigerweise. Je mehr man in den Norden kommt, desto eher wird das gesehen. C.S. Lewis in seiner Theodizee, Problem des Schmerzes, der hat zwei Kapitel über die Leiden der Tiere. Wenn Sie normal Theodizeen angucken, von uns kommt da, fällt mal ein Satz oder zwei, aber nicht zwei Kapitel darüber. Nicht? Das ist schon eigentümlich, warum das so abnimmt zum Süden hin. Also das spricht er hier an, dass es hier da war. Wie ja auch da wieder, natürlich zeigt es was, aber was soll es eigentlich? Einsicht. Bei aller Wertschätzung handelt es sich um eine bestimmte Perspektive. Ja, selbstverständlich. Wer guckt, guckt aus einer Perspektive. Dass er jetzt behauptet, dass diese Perspektive die Erhaltung des Individuums ist, einer Gemeinde, einer Rasse, eines Staates, einer Kirche, eines Glaubens, einer Kultur, das meine ich, hat er an keiner Stelle je begründet. Dass es auch diesen Gedanken gibt, der Selbsterhaltung ist keine Frage. Man kann ja sogar sagen, dass das eigentlich der Grundgedanke der Neuzeit ist. Spinoza formuliert das ausdrücklich, der sagt, der Conatus Endis, also die Geneigtheit, das Vorhaben alles Seienden ist, esse sum conservare, sein Sein zu erhalten. Das hat man früher nicht in der Form gesagt. Die großen Orden sagen, alles ist zur Ehre Gottes. Man kann das auf Verschiedenes sagen. Und das ist die Neuzeit. Und der Kollege Spähmann nennt das die Inversion der Teleologie. Teleologie heißt, dass ich das Zieldenken habe, auf das ich mich richte. Und Inversion, dass ich kein Ziel nach außen habe, irgendwohin, sondern das einzige Ziel besteht darin, sich zu erhalten. Und dann leuchtet, glaube ich, jedem ein, dass das den Sinn zerstört. Wenn Sinn wozu heißt und das wozu nur darin besteht, sich in dem zu erhalten, was man ist. Und ich behaupte, dass das bei Nietzsche nicht anders ist. Der spricht zwar von dem Willen zur Macht und zum Weitergehen, aber die Macht will er ja nur haben, weil wenn ich nicht mehr an Macht habe, ich in weniger gerate. Es stehen immer die Dinge gegeneinander. Und wenn ich nicht einen Druck über meine Möglichkeiten hinaus ausübe, dann führt schon der Druck des anderen dazu, dass ich zurückgeschoben werde. Also steht auch nochmal der Wille zur Macht und zur Steigerung im Dienst der Erhaltung. Dasselbe muss man so sagen.
Könnt ihr damit noch meinen, diese Schicht, also jetzt in der Lebenssituation, wo vieles auf einen einwirkt, ja, dass ja da eine alte Schicht des Nichtbewussten
so ist es,
zur Wirkung kommt, bevor ich noch überhaupt jetzt den Abstand dazu habe. Ja?
Genau das ist es, das meint er. Also so sehe ich es, dass er das meint, ich stimme ihm ganz zu. Und deswegen macht wir heute unterschätzen das, weil uns das inzwischen alles ganz geläufig ist, war es damals nicht. Insofern war das damals schon ein Schritt, dass er hier was erschloss und sichtbar machte. Was damals,
wenn ich jetzt hier durchs Gebirge laufe, leider ist es fast nicht möglich, einen Weg zu finden, der nicht beschrieben ist. Aber in dem Moment, wo einer nicht mehr beschrieben ist, da kommt dieses Ursprüngliche durch, dass ich jetzt mich ja auch für eine Möglichkeit entscheiden muss. Und da entscheide ich mich dann doch, außer in einem wahnsinnigen Zustand, für den
Ja.
Das macht fast jeder. Also
so ist es.
Es gibt natürlich einen, der nicht mehr in der Verfassung ist, das tun zu können. Das ist aber wieder eine andere Geschichte.
Ich würde es gar nicht bloß so negativ sehen. Also wenn ich denke, dass zum Beispiel dann der Röntgen da Selbstversuche mit den Strahlen macht, der war nicht verrückt. Also, dass jemand hier sagt, mir liegt dran, irgendwas zu klären, sei es im Dienst der Wissenschaft oder im Dienst der Hilfe für andere Leute, dass ich sogar solche Dinge auf mich nehme, wo es nicht der sicherere Weg ist, aber anders komme ich nicht weiter. Beim sicheren Weg finde ich nichts Neues und es ist schon da. Wenn es mir aber gerade darum geht, um das Neue zu finden, dann nehme ich dieses Wagnis auf mich. Und das hat er ja dauernd mit dem Genueser, der da mit seinem Schiff rausfährt, der Kolumbus, um was Neues zu entdecken. Das ist ja einer seiner Patrone, um das so auszudrücken. Aber es gibt natürlich auch die Form, die Sie ansprechen, wo es einfach verrückt ist. Aber sollte das andere nicht unterschätzen. Nicht? Nicht die Eroberung des anderen, die dort auftaucht. Also er meint, das sei der eigentliche Kern der Perspektive. Ich sage nein, das spielt eine Rolle. Klar will man sich erhalten, aber dem den Primat geben, das ist ein bestimmtes Empfinden der Neuzeit, das muss nicht stimmen. Und das muss auch nicht gut sein, dass das das Allererste ist. Dann fährt er fort von dort her. Vermöge des Vergessens, dass es nur ein perspektivisches Schätzen gibt, wimmelt alles von widersprechenden Schätzungen und folglich von widersprechenden Antrieben in einem Menschen. Das ist der Ausdruck der Erkrankung am Menschen, im Gegensatz zum Tier, wo alle vorhandenen Instinkte ganz bestimmten Aufgaben genügen. Wieder ein Satz, den wir schon sehr oft hatten, nicht? Das erinnern sich noch die beiden Möglichkeiten, also so schematisch, wie ich das immer sage, das ist der Gott und das ist das Tier. Und dann ist jetzt diese Kompliziertheit des Menschen, dass er einerseits das hat und andererseits die Richtung nochmal darauf. Und diese Kompliziertheit, die legt ihm halt die Wünsche nahe, entweder ein Gott oder ein Tier zu sein. Dass er das dann ausdrücklich krank nennt, das kann man ja wieder diskutieren. Ist wirklich jetzt die Gesundheit darin, dass ich nur einen Antrieb habe und keine Freiheit, dass es einfach so läuft? Oder können Sie nicht sagen, das ist gerade die Gesundheit des Menschen, dass er es mit verschiedenen Antrieben in sich zu tun hat? Das erschwert die Situation, aber ermöglicht auch erst Dinge. Vielleicht erinnern Sie sich noch, wir haben früher schon mal darauf abgehoben, dass die Krankheit im Übergang zum Geist ja auch bei Hegel eine wichtige Rolle spielt. Spricht er hier gar nicht an. Hegel hat ja dieses System mit den drei Teilen. Das erste ist die Naturphilosophie, also die Idee außerhalb ihrer in der Materie, ohne Selbstbewusstsein, sondern einfach, hat halt eine objektive Ordnung. Und dann kommt der subjektive Geist, also der Mensch, und der Übergang von der Naturphilosophie zum Geist, das geht für Hegel durch die Erkrankung. Wie begründet er das? Er sagt, dass ich in der Naturphilosophie schon so weit komme, dass aus der Allgemeinheit des Materiellen ich zur Individualität des Organischen komme. Eine Pflanze, ein Tier ist ein Individuum. Wo also jetzt eine Form, mit Tieren und Pflanzen Seele genannt, aristotelischen Sinn, wo die Form der Materie Gestalt gibt. Und das ist ja eindrucksvoll und schön. Was ist das Problem dabei? Das Problem ist dabei, dass hier die Form sich absetzt von anderen Formen und nicht mehr im Allgemeinen bleibt und steht, sondern eben in diesem Egoismus des eigenen ausgewählten Individuellen sich engagiert. Das eine Individuum, das sich behauptet, Selbsterhaltung des Individuums, das deswegen andere frisst und alles Mögliche also tut und bleibt, um es selbst zu sein. Und irgendwann, so Hegel, rächt sich das Allgemeine an dieser Reduktion auf die Individualität. So dass er sagen kann, diese Individualität als solche ist schon eine Art vor moralisches Unrecht. An sich habe ich im Allgemeinen zu sein. Denken Sie an die Ethik. Es geht ums Allgemeine. Bei Kant, tu das, was jeder an deiner Stelle auch zu tun hätte. Dieser neue Gedanke der Allgemeinheit führt dann dazu, dass es das Individuum zerstört wird. Und einer der ersten Schritte dieser Allgemeinheit ist für Hegel die Krankheit. Da bestimmt nicht mehr die Seele, die Temperatur des Körpers und die Verhaltensweisen, sondern hier setzen sich Dinge im Individuum, werden selbstständig und richten sich nicht mehr nach der individuellen Seele, sondern nach den allgemeinen Gesetzen. Sodass also dieser Übergang aus dem Individuellen ins Allgemeine über die Krankheit zum Tod führt. Wenn sich das Allgemeine durchgesetzt hat, dann ist die individuelle Seele ganz weg. Und dann schreibt Hegel, wo das nicht bloß geschieht, sondern mitvollzogen wird, da habe ich es mit dem Geist zu tun. Und deswegen ist das der Übergang von der Natur zum Geistigen. Entschuldigen Sie, bin ich richtig da, ganz da, aber ich bringe es schon erwähnt, dass man da also sieht, wie das von dort her dann weitergeht. Und das spricht er hier an, also es ist ein, der Ausdruck der Erkrankung am Menschen, also nicht, dass der Mensch jetzt zusätzlich immer krank wird, sondern der Krankheit, die Menschsein heißt. Im Gegensatz zum Tier, wo eben alle Instinkte eine bestimmte Aufgabe genügen und nicht beim Menschen, der ein widerspruchsvolles Geschöpf ist. Er hat unterschiedliche Begehrungen, unterschiedliche Ängste, unterschiedliche Wünsche und dergleichen. Deswegen ist es hier nötig, die Gerechtigkeit einzuführen, das heißt, dem Recht jedes der widersprechenden Instinkte zu entsprechen. Das würde volle Gerechtigkeit heißen und nicht die einen unterdrücken zum Dienst der anderen, im Namen des anderen, sondern jedem sein Recht geben. Und das sagt er dann, das ist jenseits des Gut und Böse Schätzens. Hier haben Sie wieder die Ausdrücke, ne? Die eben hier jetzt meinen, gut heißt gesittet, in dieser Einseitigkeit, die da ist, Bravheit, sage ich immer. Und auf der anderen Seite das Böse schätzen, was auch jetzt nicht wirklich das Handeln gegen das Gewissen sagt, sondern eben das Handeln gegen die Gesittetheit. Das muss eine echte Gerechtigkeit überwinden und darf nicht das Richtige, was auch im Laster und in der Sünde, in der Verfehlung drin steckt, total unterdrücken. Bei Aristoteles wird das so ausgedrückt, dass die Vernunftseele, platonisch im Kopf, dass die nicht diktatorisch über die irascible, also über die zorn- und mutige Brustseele und über die begehrende Bauchseele herrscht, sondern dass sie auf vernünftige Weise herrscht, denen auch also ihren Raum gibt und sie nicht unterdrückt und abwirkt. Das wäre der Punkt, der hingehört dann. Und das nennt er die große Gerechtigkeit. Wie er das in anderen Stellen auch die gute, große Gesundheit nennt. Kleine Gesundheit ist ohne Krankheit, große Gesundheit ist mit Krankheit.
Und das lässt sich ja verbinden mit diesem Werte, der du bist.
So ist es, genau da gehört es.
Es weist ja auch die Frau auf, wie leicht man von sich selbst wegkommt.
So ist es.
Und das ist ja heute vielleicht noch mehr denn je.
Denke ich auch, ja. Ja. Also, ja, weil wir in ungeheurem Maße außengeleitet sind, nicht mit allem und jedem heute. Das ist also das, was hier eintritt. Und dann sagt er, der weiseste Mensch wäre der reichste an Widersprüchen. Auch hier wieder nochmal mein Vorschlag oder Rückfrage. Muss ich hier wirklich Widerspruch sagen oder würde es auch nicht reichen, sagen Unvereinbarkeiten? Müsste man mal sehen. Nicht jedes Entweder-Oder muss gleich ein Widerspruch sein, auch wenn es auf der logischen Ebene so klingt. Wir hatten das gestern beredet bei dem Punkt, dass nach dem Konzil man sagt, dass Christen besten Wissens und Gewissens zu verschiedenen Lösungen kommen können, wo zwischen Wehrdienst und Nicht-Wehrdienst ein ganz klares Entweder-Oder steht, also ein Widerspruch, was man aber eben von der Selbsterfahrung her auch als eine Unvereinbarkeit beschreiben könnte. weil eben nicht herauskommt, wenn das eine falsch ist, ist das andere richtig. Das gilt nur für den einen, nicht für den anderen. Das war ja das, was wir da behandelt hatten, nicht? Dass Menschen besten Wissens und Gewissens in wichtigen Sachen zu entgegengesetzten Lösungen kommen können.
Aber ist es nicht mehr auch die Schule, eben gerade mit solchen Widersprüchen in sich umzugehen?
Ist es.
Dass man da einen Ausgleich findet. Ja. Weil das ist ja das Lebendige.
Aber wie,
ja. In meiner Brust,
ja, ja.
Und jetzt folge ich eben nicht nur der einen, was ja schon dann eher eine Ungerechtigkeit ist, als wenn ich da damit arbeite.
Ja, und wie machen Sie das jetzt bei dem Beispiel, das ich hatte? Dass er sonntags nicht zum nicht kämpfen, sondern nur werktags oder wie? Also Sie kommen nicht drum herum, das gibt es keinen Ausgleich.
Aber der Widerspruch an sich kann ja befruchtend werden, so wie Himmel und Erde, das kann ja auch erstmal.
Das ist eben kein Widerspruch.
Und dann kommt es ja zusammen.
Sie sind kein Widerspruch, eben. Himmel und Erde ist kein Widerspruch, wie Mann und Frau keine Widersprüche sind. Das sind zum Teil Unvereinbarkeiten, das ist richtig, nicht? Aber keine Widersprüche. Da würde ich mich dagegen wehren. Natürlich gibt es genug Leute, die das formulieren und sagen, das sei ein Widerspruch. Und da meine ich, sollte man präziser denken.
Aber gerade diese Widerspruchsstruktur, die ist ja manchmal auch, wenn man damit nicht umgehen kann, auf dem Feld, am meisten natürlich auf dem Feld der Meinungen, die können ja tödlich enden.
Ja.
Weil ich ja nur an einer Seite festhänge.
So ist es.
Und jetzt gilt es ja gerade, das zu lernen, auch mit Menschen zu leben, die vollkommen widersprüchlich sind unter Umständen. Und der Umgang damit, der fordert ja wahnsinnig heraus. Also das ist ja vielleicht.
Darf ich meine Frage wiederholen? Wie soll das gehen? Ich meine auch, dass das gemacht werden muss, aber muss man ja überlegen. Offenbar ist der Weg des Kompromisses nicht in jedem Fall das Richtige. Das wäre ja so ein Ausgleich, dass man so Kompromiss macht. Und mein Lehrer Max Müller, das war eines seiner letzten Bücher, wo er das extra mal geschrieben hat, eine Verteidigung des Kompromisses, weil er sagt, gerade die Deutschen sind so gegen den Kompromiss und wollen den nicht haben und sagen, das sei unehrlich oder so ähnlich. Und ihm sagen muss, wo darf ich den Kompromiss haben und wo nicht. Eine Antwort wäre, in der Theorie geht es nicht, aber in der Praxis. Das war zum Beispiel ein Thema, wie arbeiten Marxisten und Christen zusammen für die Befreiung in Lateinamerika. Ich habe gesagt, ich kann nicht sagen, ich glaube nur noch halb an Gott und du glaubst vielleicht auch ein bisschen an ihn und dann haben wir da einen Kompromiss, das geht nicht. Sondern im Theoretischen ist völlig klar, der eine sagt, Gott gibt's, der andere sagt, Gott, oder vielmehr Gott ist, es gibt ihn ja nicht. Und auf der anderen Seite, es gibt keinen Gott, Gott ist nicht, da gibt es keinen Kompromiss. Aber im Handeln kann ich Kompromisse finden. Und das wäre also eine Möglichkeit, wo das gegeben ist. Aber es gibt natürlich auch Bereiche, der Preis ist der, dass das Handeln sich dann eben auch nicht auf den eigentlichen Widerspruch bezieht.
Der Kompromiss, das wäre ja vielleicht ein ungutes Gefühl oft.
Sagen wir eben, wie gesagt, das ist also gerade den Deutschen naheliegend. Und das hat Max Müller da in seinem letzten Buch so ausgearbeitet, dass er eben sagt, ich will auch eine Verteidigung des Kompromisses machen. In der Politik geht es gar nicht anders. Und da war er sehr stark auch politisch engagiert, war Mitbegründer der CDU da in Baden-Württemberg und so. Das war für ihn sehr wichtig. Während andere das eben beiseite lassen und sagen, nein, kommt nicht in Frage. Also Kompromiss wäre so ein Weg, das ist richtig. Aber ich glaube, wenn man genauer hinguckt, dann, weil der Kompromiss nicht an demselben Punkt liegt, wo der Widerspruch liegt. Dann kann ich es machen. Und dann wäre es möglich. Also, der weiseste Mensch ist der reichste an Widersprüchen und Vereinbarkeiten, der gleichsam Tastorgane für alle Arten Mensch hat und zwischen innen seine großen Augenblicke grandiosen Zusammenklangs. Und da verwendet er jetzt das Wort Zufall, einigermaßen wörtlich, nicht? Bei Cusanus heißt das Zusammenfall der Widersprüche oder genauer gesagt der Gegensätze.
Soll ich Ihnen ein Glas Wasser besorgen? Das Wort.
Ach.
Ich schaue mal, wer es findet.
Das ist toll, also vielen Dank, dass Sie mich tatsächlich drum kümmern sollen vorher, Sie haben recht. Ja, eine Art planetarischer Bewegung. Das ist ja tatsächlich, ich lese das so, ich weiß nicht, ob er das so auch gemeint hat, dass ja tatsächlich ich mit guten Gründen eben sagen kann, die Erde dreht sich um die Sonne und die Sonne dreht sich um die Erde, je nachdem, welchen Standpunkt ich einnehme. Und beides lässt sich denken, bei beiden handelt es sich um Theorien und die sind weder wahr noch falsch und deswegen sind sie also beide auch vertretbar. In bestimmter Weise. Und dass er so etwas hier meint, sagt er, so geht das da auch zu. Also ich kann es so betrachten und von der anderen Seite betrachten und beide haben irgendwie recht. Man kann sagen, unter der einen Rücksicht für den Augenschein ist das eine näher, für das Rechnen das andere, wie man es nimmt. Zu dem nächsten Satz, das nimmt wieder seine Liebe zum Leib auf, die wir dort haben. Nein, nein, ach, da ist ja ein. Wo haben Sie das denn her?
Aus dem Rucksack.
Vielen Dank.
Gutes Möchchen erleisten.
Nein, keine Tasse. Geschlossen.
Ach so, ah, ja. Danke. Also. Dass man nicht bloß mit dem Kopf lebt und auch als Philosoph nicht, sondern mit der ganzen Leiblichkeit, das haben wir schon oft genug gehört. Das nimmt er jetzt nochmal auf und das hatten wir schon bei Feuerbach, dass eben, wenn der Mensch einen Pferdemagen hätte, er kein Mensch mehr wäre. Das hat dann der Kollege Schmidt in Frankfurt in seiner berühmten Arbeit geschrieben, universale Sinnlichkeit. Also, dass er sagt, der Mensch besteht nicht aus ein Körper und dann der Geist da drin, sondern die Sinnlichkeit selber ist universell. Das ist das Besondere des Menschen. Das heißt, wir haben eine Kochkunst zum Beispiel. Nicht, das heißt, man nicht sagen kann, den Menschen machen bloß die höheren Fähigkeiten und die höheren Künste aus, sondern das gilt für die ganze Leiblichkeit, die auch dies menschlich durch und durch. Durch und durch bis zum Paradigma dessen, was manche Leute das Tierische nennen, der Sexualität. Nicht? Das ist ja menschliche Sexualität. Dass das hineingehört. Ich sah mich um, aber sah bisher keine schlimmere Gefahr für alle Erkenntnis als die moralische Heuchelei oder, um gar keinen Zweifel zu lassen, jene Heuchelei, welche Moral heißt. Das ist klar, dass er hier mit Moral nicht meint die Ethik, die Sittlichkeit, das Sollen, kategorischen Imperativ, sondern dass er damit meint das Wohlverhalten, die Gesittetheit und dass man das andere einfach versteckt, statt dass man sich wirklich also da bekehrt oder wie immer man es jetzt formulieren will. Auch da wieder klar. Nur der Zusatz nochmal von Theodor Hecker, dass die Gesellschaften immer zwischen zwei Möglichkeiten pendeln, zwischen Schamlosigkeit und Heuchelei. Und wo dann immer die, wenn man das diskutiert mit jungen Leuten, die jungen Leute eher gegen die Heuchelei sind, während die Älteren eher gegen die Schamlosigkeit sind. Ich finde, dass da die Älteren recht haben. Schließlich bin ich ja auch älter. Es drängt sich das auf. Weil, wie man ja gesagt hat, die Heuchelei die Verbeugung des Lasters vor der Tugend ist. Wenn jemand heuchelt, kann ich ihn entlarven. Aber was machen Sie mit einem Schamlosen? Der sagt, so what? Deswegen, glaube ich, ist das schon bedenkenswert, dieser Satz von Theodor Hecker aus seinen Tag- und Nachtbüchern, dass man also zwischen diesen beiden Formen pendelt. Man sieht, was man da machen müsste. Aber Sie können ja widersprechen. Also ich, wie gesagt, ich rede ja bloß, wenn Sie nichts sagen. Darin, dass die Welt ein göttliches Spiel sei und jenseits von Gut und Böse, habe ich die Vedanta-Philosophie und Heraklit zum Vorgänger. Das ist wahr. Die Frage ist nur, wie verstehe ich Spiel? Denn was Nietzsche offenbar nicht weiß, ist, dass ja nicht bloß jetzt Vedanta und Heraklit vom Spiel redet, sondern die Kirchenväter durchgängig, die vom Spiel reden, einschließlich des Kreuzesgeschehens. Das klingt verrückt. Man kann sich dem nähern, würde ich vorschlagen, durch die Alternativen. Die Antike setzt eigentlich als alles Bestimmende den Krieg an. Polemos pater panton. Krieg ist der Vater aller Dinge. Die Neuzeit setzt die Arbeit an. Beide treffen sich darin, dass es Aggressionen sind. Und manche Leute, viele Leute nennen Aggression eigentlich das Böse. Das ist aber nicht so. Aggression ist nicht böse. Aggression heißt nur, ich gehe an etwas ran. Böse will ich eigentlich nur verwenden für Gedanken, Worte und Werke gegen die Liebe oder die Menschlichkeit. Das ist ganz präzise formuliert. Er sagt, meint mit böse, was bürgerlich so böse genannt wird, eben die Sittsamkeit, die Gesittetheit. Und das liegt natürlich sehr nahe bei der Heuchelei. Und jetzt kommt dieser Gedanke des Spiels, der für Heraklit tatsächlich heißt, zum Spiel gehört ganz wesentlich das Zusammenwirken von allem, von Gut und Böse. Das ist ja der Punkt, die Welt besteht aus Gegensätzen. Ich erinnere an das berühmte erste systematische Buch von Guardini, der Gegensatz, Versuche zu einer Philosophie des lebendig Konkreten, Gegensatz. Aber er verwendet in dem Buch viele Seiten darauf, dass Gut und Böse kein Gegensatz sind, sondern ein Widerspruch. In meinem Sinn von Böse. Gegensätze gehören zusammen. Die deutlichste Form von Gegensatz ist der polare Gegensatz. Das heißt, sie stehen einander entgegen, aber sind aufeinander angewiesen. Es gibt nicht das eine oder den anderen. Und davon ist wieder die höchste Form Mann-Frau. Männlich-weiblich. In dieser Form der Gegensätzlichkeit. Wenn ich jetzt dabei bleibe und sage, Gut und Böse gehören nicht dazu, und das ist das, was natürlich die Kirchenväter meinen, warum sagen die jetzt Spiel? Weil sie sagen wollen, es handelt sich nicht um einen Kampf, wo Kampf immer eigentlich auf den Tod des anderen geht. Der klassische Kampf ist der Zweikampf, der mit Tod endet. Ne? Sondern im Spiel bleibt ja gerade der Gegensatz erhalten. In den Kampf spielen. Wie soll ich Tennis spielen, wenn auf dem Gegenüber niemand steht? Das geht ja gar nicht. Also ist Spiel hier gemeint im Gegensatz zum Kampf und auch im Gegensatz zur Arbeit, wobei der Arbeit etwa das andere ja nur als Material behandelt wird, nur passiv da ist. In der Arbeit gestalte ich mich aus, indem ich aus Material was mache. Das ist der hegelsche Arbeitsbegriff, der deswegen heißt, Arbeit ist Befreiung. Arbeit bildet, bis hin zu eben dem berühmten Satz am Eingangstor von Auschwitz, dass ich das mitziehe. Also wenn ich Spiel so fasse, dann bekommt es eine neue Bedeutung und das ist leider nicht bekannt. Also ich stimme ihm völlig zu, dass er fürs Spiel eintritt, aber ich bin natürlich dagegen, wenn er unter Spiel das versteht, was Heraklit versteht, nämlich die Verbindung und die Aufeinandergewiesenheit von Gut und Böse. Bitte?
Hier ist auch die Tat der Philosophie erwähnt, ne?
Ja.
Also außer Heraklit. Ich glaube, da hat sich etwas später im Gegensatz von Gut und Böse davon distanziert, sogar, also weil es ja quasi schopenhauerische Philosophie ist. Mhm.
Also, habe ich jetzt gar nicht mehr in Erinnerung. Ah ja. Also das ist eben die Frage, ob wir die auch richtig lesen oder wie das dort heißt. Nicht? Deswegen, es kann gut sein, aber Heraklit ist gar keine Frage, der es ganz deutlich so sagt. Und da knüpft er an und das geht eben nicht. So nochmal, hier wird Spiel nicht als das polare Gegensatz von Gut und Böse gesehen, sondern als den polaren Gegensatz innerhalb des Guten, und das Böse ist das Nein zur Lebensgegensätzlichkeit. Das ist eine andere Sache. Das müsste man also deutlich sehen, dass in den anderen Fällen, bei Arbeit und bei Kampf, ich die Gegenseite nicht polar nehme, sondern sie verschwindet. Die Polarität gehört zum Spiel, aber ich darf eben nicht das jetzt zum Spiel rechnen, was gar nicht polar ist, nämlich Gut und Böse. Drum also schon wichtig, und das Spiel ist mir ganz wichtig und mir auch, und da gehörte dann auch der Gedanke hinein, so hatte ich auch da mein Büchlein genannt, Spiel ernst, immer mit dem Hinweis, dass man ein Spiel kaputt macht, wenn man es zu ernst nimmt und nicht mehr weiß, dass es ein Spiel ist. Das heißt, dass man aber auch ein Spiel kaputt macht, wenn man es nur noch spielerisch nimmt. Mein Satz hieß ja immer, ich kann nicht, Mensch, ärgere dich nicht, spielen mit jemandem, der sich überhaupt nicht ärgert. Das hängt also genauso irgendwie dazwischen.
Was ist jetzt die Vedanta-Philosophie?
Das ist Indien. Und die eben, da gibt es ja also erstmal keine Polarität, keine Personalität im letzten Sinn, jedenfalls in den meisten Formen, sonst gibt es natürlich Personen, aber die gehen ja wieder auf und ein in das allgemeine Fließen. Und dieses allgemeine Fließen von Schwarz und Weiß, hell und dunkel und allem, das ist das, was eigentlich die Welt bestimmt durch und durch. Und man kann nichts eigentlich für sich festhalten. Und die Erlösung besteht eigentlich darin, dort, dass die Spielereien aufhören. Das berühmteste Beispiel ist, wo eben das Salzmännchen, das sich auflöst im Meer. Denn das Unglück des Individuums ist, dass das Individuum für sich ist und alle anderen es nicht sind. Diese Verlorenheit, sodass Erlösung darin besteht, dass ich verschwinde und im großen Ganzen aufgehe. Und das kann man dann auch nochmal wieder Spiel nennen oder eben nicht. Deswegen, wie ich da jetzt also mal gehört habe, ist das etwas, was dann später eben dafür auch nicht passt. Denn wenn ich wirklich mich ganz auflöse, im Ganzen ist die Frage, ob man das noch Spiel nennen kann dann hinterher. Also, das wäre dieses. Dazu passt dieser andere Gegensatzgedanke jetzt in der nächsten Zeile, die finde ich wieder richtig. Die tausend Rätsel um uns würden uns nur interessieren, nicht quälen, wenn wir gesund und heiter genug im Herzen wären. Kann man sagen, ist sicher was dran mit der Genügsamkeit. Aber auch das wieder kommt mir jetzt etwas zu harmlos vor, um es mal so zu sagen. Denn wenn wir zugleich das Rätsel unserer Schuld angucken, dann ist das ja nochmal eine andere Sache. Ich finde, da hat Gelassenheit aufzuhören. Also es gibt einen falschen Umgang mit der Schuld, indem ich da mich in einer Weise in Selbstzerstörung hineingebe, die eigentlich letztlich Hochmut ist. Das brauchen wir jetzt gar nicht zu behandeln, dass es das gibt. Also dass man, oder dass man an den Gedanken kommt und sagt, es gibt eigentlich kein großes Böses und keine großen Sünder, sondern dass die immer nur noch kleiner werden. Da zitiere ich einmal den Bader-Beispiel, dass er sagt, das Wachstum des Bösen ist das Wachstum des Nenners. Ein Sechzehntel klingt so, als wäre es viermal größer, viermal so groß als das Viertel, aber es ist viermal so klein. Und sagt dann, das gilt fürs Böse. Also wer da zu sehr da herumbadet in seiner angeblich so fürchterlichen Schuld, dann ist das schon wieder eine Weise, sich zu drücken. Denn sich der Schuld stellen, heißt sich auch der Kleinlichkeit und Gemeinheit der Schuld stellen. Das ist nichts Großes, Heroisches. Das müsste man also mit dazu sehen. Aber dass man von dort her sagen kann, dass das eines der großen Rätsel ist, der Thessalonicher Brief spricht sogar von Mysterium. Mysterium iniquitatis. Von dem Geheimnis der Bosheit. Was man nicht erklären, wirklich nicht erklären kann, ist das Böse. Warum tun wir das Böse? Also wir können natürlich Teile erklären. Wir können sagen, das Gute verlangt von uns Verzichte. Und wir sind zu gierig, wir sind zu ängstlich, dass uns wichtige Dinge verloren gehen oder so. Und dann nehmen wir sie, das kann man nachvollziehen. Aber warum ich tatsächlich aufs Letzte und im Ganzen das Böse tue, ist unerklärlich, denn wenn ich es erkläre, habe ich es eigentlich schon entschuldigt. Daher dieser verkehrte Satz, tu comprendre, c'est tu pardonner. Wo ich immer sage, das müsste nicht heißen pardonner, sondern excuser. Das, was ich verstehe, kann ich entschuldigen. Was ich nicht verstehe, kann ich nur verzeihen. Und da ich mir nicht verzeihen kann, sondern nur anderen, gilt bei mir nur, dass ich mir es verzeihen lasse. Aber das ganz deutlich zu unterscheiden. Entschuldigen, wo man bedauert, und verzeihen, wo man bereut. Und das ist sauberst auseinanderzuhalten. Machen wir nicht in der Umgangssprache. Wir sagen Entschuldigung und lassen ein bisschen offen, ob das jetzt Verzeihung ist oder echte Entschuldigung. Echte Entschuldigung schreibt die Mutter, wenn das Kind die Grippe hat, statt die Schule zu schwänzen. Also entschuldigen heißt sagen, man war es nicht. Verzeihen heißt sagen, man war es. Das ist nun wirklich ein Gegensatz, nicht ein polarer, sondern ein Widerspruch. Das ist ein Entweder-Oder. Und das gehört für mich auch hier zum Rätsel. Und deswegen reicht es nicht. Das hat ja, das war ja diese merkwürdige Sache. Nicolai Hartmann hat das nach dem Zweiten Weltkrieg geschrieben, dass er gesagt hat, Reue ist eine Bankrotterklärung der Freiheit, weil er Reue mit Entschuldigung verwechselt hat. Und sagt dann, trage deine Schuld in Ehren. Und das hat er auch noch geschrieben, 2 Jahre nach 45, also nach Auschwitz. Wie soll man seine Schuld in Ehren tragen? Natürlich kann man im weiteren Sinn sagen, schon wenn ich mich zu ihr bekenne, habe ich schon in einem ersten Schritt meine Ehre wiedergewonnen. Das gehört da schon hin. Und deswegen kann Scheler, Max Scheler, in seinem berühmten Aufsatz über Reue von der Freude der Reue sprechen. Er sagt, wenn ich bereue, bin ich schon wieder auf der Seite der Wahrheit, auch gegen mich. Das ist das Tolle. Solange ich mich entschuldige und also Ausflüchte suche, mich drücke, bin ich natürlich äußerst schlecht dran. Und deswegen ist diese Überwindung zur Reue schon ein erster Schritt zur Befreiung. Die Frage ist eben von dort her, kann man bereuen, wenn einem nicht vorher schon Gnade signalisiert wird? Ich behaupte nicht, nein. Bereuen kann ich nur, wenn ich schon in einem Horizont und einer Stimmung bin, wo ich sehe, dass dort Vergebung möglich ist. Und das ist in meinen Augen der Hauptgrund, warum so wenig über Schuld in der Philosophie geredet wird, sondern dass es ein religiöses Thema ist. Weil ich nicht sehe, was die Philosophie auf Schuld sagen kann. Denn zu sagen, man macht es beim nächsten Mal besser, das ist zwar richtig, aber was macht das gut? Was macht überhaupt Wiedergutmachung gut? Und deswegen ist also das Thema der Schuld etwas, womit die Philosophie nicht zurande kommt. Wo sie es versucht, wird es falsch.
Meine Frage wäre, wird mit diesem Jenseits von Gut und Böse nicht auch etwas angesprochen, dass eben jenseits von den Schattenseiten des noch nicht verwirklichten Guten, ja, und natürlich auch des Bösen,
ja. Also,
dass das nicht in der Handlung... ja, das ist ja dann ein Stück hinter sich gelassen, sonst wäre es ja nicht jenseits von Gut und Böse. Und ich meine, am Ende dieses Jenseits von Gut und Böse des Buches, ich habe es aber jetzt nicht ganz im Kopf, aber glaube, da fällt viermal dieses Wort, das Genie des Herzens. Wenn das nicht ist, dann gibt es eben auch gar kein Jenseits von Gut und Böse. Wenn das nicht angegangen ist.
Also ich hoffe, dass Sie das jetzt nicht im Sinn einer Ästhetisierung des Guten und Bösen meinen.
Nee.
Eben nicht. Und dann kann man sich sagen, das heißt, ich frage wieder zurück, wie würden Sie das Böse definieren, wenn Sie von Jenseits von Gut und Böse sprechen? Von dem wirklich Bösen, dem Nein zur Liebe, gibt es kein Jenseits von Gut und Böse. Und er versucht das, weil er eben, deswegen liegt mir so dran, ihn da auch zu verteidigen oder zu retten, würde Ignatius sagen, dass ich hier sage, er meint mit Böse nicht das im vollen Sinn, was Böse heißt, was ich Böse nenne, sondern er meint mit Böse Verstöße gegen die Norm, gegen die Gesittetheit. Und dann bin ich mit ihm natürlich einig. Und dann wären wir auch einig. Aber wenn er das wirkliche Nein zur Liebe und zur Menschlichkeit und zum Gewissen meint, dann sehe ich nicht, wie es da ein Jenseits zu Gut und Böse geben soll.
Ja, Jenseits von Gut und Böse, dass eben dieses, dass man nicht verstellt ist, wo eben, wenn er sagt, dann ziemlich spät, der Christsein ist ein Zustand des Herzens. Dass das eben nicht verstellt ist.
So ist es, und das nenne ich das Gute.
Das ist dann das
Gute. Aber nicht jenseits des Guten.
Ja, ja, aber das, normalerweise das Gute kann ja auch noch, wenn es hängt, also es ist eben dann das Gute noch nicht ganz das Gute.
Das will ich sagen.
Also so muss man
sagen. Daran geht mir. Daran hängt mir ganz. Ja, ja.
Dass es ein Gutes gibt, wo der ja noch nicht angekommen
ist. So ist es. Ja.
Genügend, und dann hat es eben.
Ja. Nee, dann sind wir einig. Und die Formel nennt ja Paulus so, dass er sagt, der Gerechte steht nicht mehr unter dem Gesetz, sondern er lebt im Gesetz. Weil dieses Sollen sein eigenes innerstes Wollen ist.
Aber er hat auch gesagt, der Paulus, dass keiner das Gesetz wirklich erfüllt hat. Oder?
So ist es.
Die ungeheure Schwierigkeit.
Sagt er dazu.
Da. Und das wäre ja das auch das Jenseits zu sein.
So ist es.
Jenseits und Diesseits.
Ja.
Das sagt der Paulus eigentlich.
Eben, der sagt jenseits des Gesetzes, sagt er sogar auch nicht, er sagt im Gesetz. Aber ich könnte mich einlassen auf die Formel jenseits des Gesetzes, aber nicht auf die Formel jenseits des Guten. Das, also, weil ich das Gute eben nicht im Gesitteten aufgehen lasse.
Gut, in was der Nietzsche angreift, das Gute, gut im Sinne, wo der Mensch noch nicht wirklich an sich arbeitet und denkt, es ist gut.
Ja.
Jetzt.
Ja, ich will Ihnen ja eigentlich nicht dauernd widersprechen, aber mit Arbeiten klingt mir zu bürgerlich. Das ist also genau das Problem, was Hegel anspricht, dass er sagt, und Paul auch, dass das Guardini und die Leute, die sagen, das Gute besteht nicht darin, dass es mir schwerfällt und ich an mir arbeite. Thomas sagt, die Feindesliebe ist nicht deswegen größer als die sonstige Nächstenliebe, weil sie uns schwerer fällt. Das ist ein typisch bürgerlicher Gedanke. Also je schwerer was fällt, desto moralischer bin ich. Während die klassische Basis, Thomas bis Scheler, sagen umgekehrt. Die sagen, ich bin nicht dann wirklich anständig treu, wenn ich mit Mühe und Not, also vorbeikomme, bei der Dienstreise mit der Sekretärin zu schlafen, sondern wenn das für mich überhaupt nicht in Frage kommt. Und dann sagst du dir bürgerliche Moral, ja, wenn dir das überhaupt nicht schwerfällt, dann bist du einfach triebarm oder sonst wie, das hat überhaupt nichts mit Moral zu tun. Nicht? Aber das ist nicht wahr, sagt der Scheler, sondern wirklich gut ist der, dem das Gute leicht fällt. Dass er dazu hat arbeiten müssen und sich überwinden müssen, bestreite ich nicht. Aber die Größe des Guten besteht nicht darin, dass ich da an mir arbeite, sondern das Gute ist das Gute. Und je besser ich bin, desto weniger, das nennt man Aristoteles Tugend, desto leichter fällt es mir, gut zu sein.
Ja, das
nicht? Also deswegen, aber da wir nicht gut sind, müssen wir arbeiten. Da sind wir uns wieder einig, das war, nicht? stimmt schon. Also, Wissenschaft, wie man sie heute übt, ist der Versuch, für alle Erscheinungen eine gemeinsame Zeichensprache zu schaffen, zum Zwecke der leichteren Berechenbarkeit und folglich Beherrschbarkeit der Natur. Stimme ich ganz und gar zu. Diese Zeichensprache, welche alle beobachteten Gesetze zusammenbringt, erklärt aber nichts. Es ist nur eine Art abgekürzter Beschreibung des Geschehens. Das finde ich ganz richtig. Das ist Science. Das weiß noch nicht jeder Wissenschaftstheoretiker. Aber dem stimme ich ganz zu. Den nächsten Satz, was soll's? Nicht Weltmacht oder nicht? Also,
was soll's? Wenn man schnell verbraucht, hat er wirklich recht.
Ja, eben. Nicht? Trotzdem ist immer noch was, wo sich andere Stück Scheiben abschneiden können. Nicht? Aber ist richtig. Das nächste finde ich einen schönen Satz. Leibniz ist interessanter als Kant, typisch deutsch, gutmütig, voll edler Worte, listig, geschmeidig, schmiegsam. Ein Vermittler zwischen Christentum und mechanistischer Weltansicht. Ungeheuer verwegen für sich, verborgen unter einer Maske und höfisch, zudringlich, anscheinend bescheiden. Das ist eine schöne Beschreibung, glaube ich. Nicht? Das nächste gehört wieder zur Heuchelei, nicht wahr? Jedes Volk hat seine eigene Tartüferie, natürlich, weil jedes Volk seine eigene Gesittetheit hat und dann hat es auch die eigenen privaten Formen oder eigenen Formen dieser Heuchelei, die dann da eintritt. Dann kommt ja etwas, was heute immerfort diskutiert wird, das Problem von Freiheit und Unfreiheit des Willens. Er sagt, das gehört in die Vorhöfe der Philosophie. Für mich gibt es keinen Willen. Dass der Glaube an den Willen notwendig ist, um zu wollen, ist Unsinn. Das ist richtig. Also was soll das heißen, der Wille will? Nicht? Man kann mit guten Gründen noch sagen, der Mensch will. Und dann brauche ich nicht also den Willen als eine eigene Sondervermögen. Also da wäre ich bereit, mit mir reden zu lassen. Ich finde es eine sinnvolle Abkürzung zu sagen, ich habe den Verstand und den Willen, diese beiden Kräfte des Theoretischen und Praktischen, warum soll ich das nicht sagen? Und dann haben wir die ganzen Diskussionen schon im Mittelalter, was ist primärer? Und da haben sie eben die Intellektualisten, das sind die Dominikaner, Thomas, und sie haben auf der anderen Seite die Voluntaristen, das sind die Franziskaner. Die sagen, der Wille rangiert vor der Vernunft, also kann man sich ewig streiten, weil die sich immer gegenseitig implizieren und ergänzen, so dass ich finde, dass man das tatsächlich auch lassen kann. Es hat alles was für sich. Ich halte es für sinnvoll, ich rede weiter vom Willen, aber ich habe nichts gegen Leute, die sagen, sie wollen das lassen. Bei den Griechen gibt es keinen Willen, sagen die Leute, nicht? Klassischerweise. Es gibt die Vernunft und es gibt die Begehrungen. Und keinen Willen. Das kann man also entwerfen. Man will, die Freiheit ist ja nicht die Freiheit des Willens, sondern meine Freiheit. So wie das Erkennen mein Erkennen ist. Gegenüber den Leuten wie Wolf Singer, der dann sagt, das Gehirn entscheidet oder das Gehirn will oder das Gehirn erkennt, das ist natürlich Unfug. Ich erkenne via Gehirn. Aber Gehirn ist ja nicht Wille und Gehirn ist nicht Vernunft. Ne?
Aber könnte es sein, dass es nicht manchmal mehr von oben und manchmal mehr von der Gesamtleiblichkeit kommt, so wie bei den Rennfahrern?
Ja, genau so.
Wird oft geschrieben, dass also der Radfahrer, der Körper gibt es her.
So ist es.
Ja, aber dann lässt der Körper nach, gibt es diese Situation, er nimmt es wahr und dann scheint er mehr Gehirnkräfte zu aktivieren, um den Körper wieder auf Vordermann zu bringen, also dass er ihn antreibt.
So ist es.
Aber es ist mehr dann vom verschiedenen Schichten ausgesteuert.
So ist es. Und wer macht das wieder? Da sagen die einen, der Wille macht das jetzt. Und andere sagen, nein, die Person macht's. Und da kommen sie, so what, würde ich sagen. Es gibt genug Probleme, die wirkliche Probleme sind, sodass ich mich da nicht rein verbohren würde an der Stelle.
Andererseits kann der Wille und Person nicht gleich sein.
Nein, überhaupt nicht. Den Willen habe ich nicht.
Ja,
manchmal, ja. Nicht?
Also wie erklären die sich das dann? Also,
ja, die Erklärung wäre die, das sagt schon also der, wie gesagt, schon Aristoteles und dann hinterher also Thomas so, der sagt, nicht das. Die Vernunft vom Sokrates erkennt, sondern der Sokrates. Und nicht der Wille vom Sokrates will, sondern der Sokrates. Das heißt, das Willen und Erkennen ist ein Vermögen, ist das Organ. Organ heißt Instrument. Das griechische Wort Organ heißt im Latein Instrument, mit dem ich das tue. So wie ich sagen kann, also ich schreibe, der Kugelschreiber schreibt und ich kann sagen, nein, ich schreibe. Per Kugelschreiber. Deswegen ist das, und da kann man sich jetzt, wie gesagt, da sehen Sie auch an dem Beispiel, was soll's. Mein philosophischer Sohn, also der Thomas, der war ja auch hier beteiligt an diesem Projekt wie heißt noch der Philosoph, der letzte Max-Müller-Philosoph hier an der Uni, der jetzt ja nicht mehr da ist, der wollte dann eigentlich noch Rektor werden oder so, und das ist nicht geworden. Vossenkohl, vielen Dank natürlich. Ja, ne? Also Vossenkohl, der dann eben auch sagt, ja, ob man jetzt da Wille oder nicht, wie man guckt, ne? Das, was soll's. Und bei dem haben die Projekt gehabt, beim Vossenkohl, zusammen mit englischen Firmen über den Willen. Ist auch so ein Sammelband bei Suhrkamp rausgekommen und wo auch, also mein Sohn vertritt auch die Auffassung, was soll ich mit dem Willen? Soll ich so was? Man kann es machen, man kann es lassen. Dann sind wir wieder bei dem Willen zur Macht. Nicht mal. Er kann es nicht lassen. Zurückführung der Generation auf den Willen zur Macht. Er muss also auch in der angeeigneten, unorganischen Materie vorhanden sein. Na eben, wenn Pater Brüntrup dafür ist, dass der Geist da drin ist in der Materie, nicht, dann ist natürlich auch der Wille da drin. Das Auseinandertreten des Protoplasma im Falle, dass eine Form sich gestaltet, wo das Schwergewicht an zwei Stellen gleich verteilt ist, von jeder Stelle aus geschieht, eine zusammenziehende, zusammenschnürende Kraft, da zerreißt die Zwischenmasse. Also die Gleichheit der Machtverhältnisse im Ursprung der Generation. Vielleicht ist alle Fortentwicklung an solche entstehende Machtäquivalenzen gebunden. Die Vorsokratiker reden dann zum Beispiel von Freundschaft und Feindschaft, wo wir von Anziehung und Abstoßung reden, beim Magneten etwa. Ne? Die Tugendhaften wollen uns und mitunter auch sich selber glauben machen, sie hätten das Glück erfunden. Die Wahrheit ist, dass die Tugend von den Glücklichen erfunden worden ist. Ja, was meinen Sie? Das ist ja ein Gedanke, den er immer wieder hat, dass er sagt, der Mensch muss glücklich sein, damit er gut sein kann. Ich finde, dass da viel dran ist. Ich will ein Gedicht vom Erich Kästner ein, wo der Bettler sagt, wenn es regnet, ist der Mensch nicht gut. Also dieser Schritt einfach, dass man da, und er sagt auch an einer Stelle, also werde glücklich und dann tu, was du willst. Also dieser berühmte Augustinus-Satz formuliert er so um. Bei Augustinus heißt das, liebe und tu, was du willst. Was die Leute meistens übersetzen, wenn du brennst, kannst du machen, was du willst. Das steht aber nicht im Lateinischen, sondern im Lateinischen dillige, nicht ama. Wie oft habe ich schon gelesen, ama et fac quod vis. Steht nicht da bei ihm. Bei ihm steht dillige et quod vis fac. So heißt es wörtlich. Und das ist im Kommentar zum ersten Johannesbrief, schreibt er das. Dillige et quod vis fac. Schätze hoch, heißt Dilligere, schätze hoch. Und was du dann tun willst, das tu. Aber es heißt nicht ama et fac quod vis. Das heißt, wenn du liebst, wenn du begehrst, kannst du machen, was du willst. Dann ist es anders. Dillige et quod vis fac. Und das nimmt dann Nietzsche, ich weiß nicht, ob wir den Satz schon gelesen haben, weil wir schon so lange daran lesen, nicht, ob das schon vorgekommen ist, wo er eben sagt, sei selig und was du dann tun willst, das tu. Weil ich dann so, die Leute würden sagen, wenn ich dann im Flow bin, wenn das so stimmt, dann glücken die Dinge. Und deswegen würde das dann die Tugend hervorbringen. Trotzdem kann man sich fragen, ob das so zugespitzt stimmt, natürlich wieder nicht. Denn warum soll ich nicht, auch wenn ich unglücklich bin, mich gerade um eine richtige Haltung bemühen? Warum nicht, nicht? Aber natürlich geht das leichter, wenn ich glücklich bin. Und das ist einer der Gründe, warum man sich bemühen muss, die Leute glücklich zu machen, weil es, dann, es ihnen leichter fällt, gut zu sein. Ich behaupte, dass deswegen auch Jesus geheilt hat. Weil in meinen Augen ist das Schlimmste am Unglück und an Krankheit und an Unheil, dass es den Menschen auf ihn selbst zentriert. Wenn mir was wehtut, ist die ganze Welt Nummer 6 rechts oben. Wenn man nicht extra dagegen arbeitet. Ich hoffe, jeder von uns kennt Menschen, die lange Jahre krank sind, wo man merkt, die haben wirklich offenes, herzliches Interesse am Glück und am Schicksal anderer Leute. Die stecken nicht bloß in ihrem Schmerz. Ich finde das großartig, solche Menschen. Ich bin froh, dass ich auch eine Reihe solcher Menschen kenne. Das ist ganz wichtig. Aber an sich ist es so, dass die Krankheit, das Schlimmste bei der Krankheit ist und das Schlimmste bei dem Unglück, man kreist um sich selber. Ich finde, am deutlichsten ist das bei dem absoluten Unglück, hätte ich fast gesagt, nämlich der massiven Depression. Wenn jemand so im Loch steckt, im schwarzen Loch, hat er nur Blick für sich. Und alles andere sieht er nicht. Dann haben mir Leute erzählt, ja, das geht nicht, dass der Prediger eine Predigt hält, der müsste immer bedenken, dass da Depressive sind und er muss anders reden oder so. Es geht nicht, dass jeder sich um den Depressiven dreht. Und der sich bloß um ihn, die Heilung muss dadurch kommen, dass man von sich wegsieht. In der großen Scheidung vom Louis, den ich ja schon öfter angesprochen habe, gibt es so eine Szene, wo auch einer von diesen Schatten, die da aus der Hölle kommen, so mit sich beschäftigt ist, wie er wirkt, oder ist es eine Sie, ich weiß gar nicht, wie er wirkt, und einfach, dass es einfach nicht möglich ist, mit ihm zu reden, und dann versucht der Lebensgefährte, der da aus dem Himmel gekommen ist, um auf ihn einzureden, klatscht dann in die Hände, dass dann einfach so eine Herde von Einhörnern angerannt kommt, damit er wenigstens auf einen Moment mal sich vergisst. Das wäre sein Glück. Sein Heil. Einmal sich vergessen und die Sorge bloß um sich und um sein Kümmernis und sein Ankommen bei den Leuten oder so etwas. Und da stimme ich ganz zu, dass tatsächlich also das Glück erlaubt, in einer anderen Weise sich zu vergessen. Glück ist Selbstvergessenheit, behaupte ich.
Ja, ja, und sogar beim Kranken, also der dann durchging, in einer Zartheit und Sanftheit sein kann, was ja so im grobstofflichen Daherkommenden ja nur in seltensten Momenten überhaupt.
So ist es. Ist.
Aber der kann es durch, auch im Bett,
ja,
durchgängig an dieser Kraft dran sein, deshalb wird es ja auch nicht dann ganz ja Schwäche nennen, sondern.
Da hat ein Kollege von mir geschrieben, Freund, man kann sich von der Krankheit kränken lassen. Und man kann in einer Krankheit eben gesund sein. Sind wieder bei der großen Gesundheit von Nietzsche. Dass das gelingt. Also es geht um Selbstvergessenheit. Und Selbstvergessenheit ist das Glück. Ein bisschen merkwürdig, der nächste Vers, der hat halt dem Herausgeber so gefallen, dass er damit aufgenommen hat. Ne? Ich, ein Elefantenweibchen, einer langen Schwangerschaft behaftet, sodass mich wenige Dinge noch angehen, so gar nicht einmal pro pudor das Kind, weil die Schwangerschaft schon so lange gedauert hat, so die Probleme sind. Das heißt, wenn das anders drückt, das ja so aus, wenn ein Buch geschrieben ist, ist es eine abgelegte Haut. Und ich bin wieder bei einem anderen Thema. Nicht? Das ist da, was da drin steckt. Notabene, vollkommen klar darüber, ob man diese Welt der Sinne bejahen und fortsetzen will. Kant überwunden, Entdeckung des Altertums fortgesetzt. Eigentlicher Zweck alles Philosophierens, die Intuitio Mystica. Das finde ich schön. Etwas weniger pathetisch formuliert wird, das heißt, man denkt, um einzusehen. Und Einsehen ist eine Sinnerfahrung, wenn der Groschen fällt. Es hat einen großen Aufsatz gegeben von Max Müller über den Sinn, und er zählt also verschiedene Formen auf. Und die erste Form, die er aufzählt, ist die Theorie, dass man etwas erkennt. Angefangen vom Sudoku oder Kreuzworträtsel oder Schachproblem bis eben zu tiefen Wahrheiten, dass sich etwas aufklärt, das macht eine Freude. Das ist eine Sinnerfahrung. Und um diese Einsicht geht es, um diese Freude. Und dann kann man sagen, die höchste Form von Einsicht ist tatsächlich die Intuitio Mystica, also in völliger Selbstvergessenheit, ganz erfüllt von dem, was sich einem zeigt. Das ist es eigentlich. Im Unterschied eben zu den Wissenschaften, das haben wir gehört und wissen das, die dienen der Herrschaft über die Dinge. Ich meine, ich würde mich nicht wundern, wenn der Nietzsche auch hier nochmal dranhängen würde, weil seine Intuitio Mystica ist so beglückend, weil sie einen Machtzuwachs bedeutet, aber er lässt es hier vernünftigerweise weg. Ne? Weil das wirklich in sich ein Glück ist. Ich muss orientalischer denken lernen über Philosophie und Erkenntnis. Morgenländischer Überblick über Europa. Das gehört schon in das hinein, was wir miteinander bedacht haben. Also er sagt, Europa heißt... Ich, den Satz, den auch Spähmann immer wieder zitiert, dass da jemand sagt, ich will die Dinge kennenlernen, damit ich dann weiß, was ich damit machen kann, wenn ich sie in die Hand kriege. Nicht? Dieser Punkt, dieses technisch-pragmatische Gestell hat das der Heidegger genannt. Und deswegen bilden sich die Europäer ein, sie seien die höheren Menschen auf der Erde, ne? Weil sie das da machen, während er sagt, nein, die wirkliche Meditation und die Intuition der Morgenländer ist besser. Gibt es noch Philosophen? Tja. Max Müller hat immer wieder gesagt, er sei kein Philosoph und er wolle, dass auf seinem Grabstein steht Professor der Philosophie. Man sagt, Philosoph sei er nicht. Er sei kein Sokrates. Er sei nur ein Professor der Philosophie. Rana würde sagen, ein Schulmeister. Also in Wahrheit ist viel Philosophie, viel Philosophisches in unserem Leben, namentlich bei allen wissenschaftlichen Menschen, aber Philosophen selber gibt es so wenig noch, als es echten Adel gibt. Warum? Die Antwort heißt, warum? Weil es in der Philosophie eigentlich um Intuitio Mystica geht. Und wie viele Leute wollen schon gerade Intuitio Mystica? Ne? Kann man das, meine ich, dann schon sehen. Eben, er sagt ja, dass wir alle ein bisschen Philosophen sind, das reicht ja auch. Nicht? Genau, wir alle ein bisschen Mensch sind. Und dann kommt jetzt ein Text, der ist tatsächlich etwas wunderlich und interessant. Als ich 12 Jahre war, erdachte ich mir eine wunderliche Dreieinigkeit, nämlich Gott Vater, Gott Sohn und Gott Teufel. Mein Schluss war, dass Gott sich selber denkend die zweite Person der Gottheit schuf. Dass aber, um sich selber denken zu können, er seinen Gegensatz denken musste, also schaffen musste. Damit fing ich an zu philosophieren. Was sage ich als erstes wieder? Da steht Gegensatz statt Widerspruch. Nein. Wäre der erste Satz. Der zweite Satz: Der Teufel ist kein Gegengott, sondern er ist ein großer Geist, ein hohes Geschöpf. Nach der Auffassung der Kirchenväter das höchste Geschöpf. Der oberste der Engel. Und deswegen sagen die, weil er der oberste der Engel ist, war er fast, die sagen eben, mal fast, mal ohne fast leider, er sei fast ausgeliefert dem Hochmut. Sie können das zum Beispiel nachlesen bei einem Buch, das in den 50er Jahren erschienen ist und damals öfter gelesen wurde, von Giovanni Papini, Il Diavolo. Der Teufel, wo er sagt, er schreibt hier ein ganz neues Buch über den Teufel gegenüber allen anderen, die es gibt, weil er das als voller Christ schreibt. Und er verlangt als Christ von uns Mitleid mit dem Teufel, weil der arme Teufel, weil er eben so hervorragend war, nicht drum herum kam, also stolz zu werden. Wobei sein Stolz sich nicht darin zeigt, sagt zum Beispiel er, sich nicht darin zeigt, dass er wie Gott sein will, so dumm ist er nicht, der oberste der Engel, sondern dass er neidisch wird und eifersüchtig auf den Menschen. Und dasselbe haben sie im Koran, wo also Gott von dem Iblis verlangt, sich vor Adam niederzuwerfen. Und der Iblis sagt, ich werfe mich nur vor dir nieder. Und daraufhin wird er in die Hölle geworfen. Für mich sind das Beispiele, wie wenn man eben zu geistvoll daher denkt, man eben sich dabei verrennt. Denn das klingt zwar toll, aber ist an sich wirklich eine unangemessene Art, über das Böse zu reden und über das wirkliche Nein. Aber das ist weit verbreitet, das so zu machen. Also dann geht der Papini sogar noch weiter und sagt, also erstmal ist er neidisch auf den Menschen, aber eigentlich wollte er der Christus werden. Also dass Gott, die zweite Person der Gottheit in der Schöpfung erscheint, in der Hochzeit von Himmel und Erde, das war klar, sagt er, aber meint er, so meint eben jetzt Papini, dass der Teufel, meinte er, wäre dafür der Richtige. Und dass sie dafür aber eben irgendeinen Menschen nehmen, das hat ihn eben zum Aufstand gebracht. Und da sitzt er jetzt voller Schmerz und Kummer in der Hölle und kann sich nicht bekehren. Und dann werde zu wenig bedacht, schreibt er auch noch, dass dann Gott darunter leidet. Denn wer liebt, leidet. Es kann doch Gott nicht wurscht sein, dass sein größtes und schönstes Geschöpf zum Drachen wird, wie das in der Apokalypse genannt wird. Nicht? Also sagt er, wo sind denn die Christen, die da Mitleid mit dem Teufel haben und mit Gott? Verrückter Gedanke, man kann mal drüber nachdenken. Dass das dorthin gehören würde. Also es geht nicht um Gegensatz, diese alte Sache, ich brauche also, damit das Gute sichtbar wird, das Böse, das ist völliger Unfug. Das Gute ist in sich selber sichtbar genug. Aber was mache ich mit dem Bösen in der Form? Und das ist natürlich stolz, dass ihm das schon als Zwölfjährigen einfiel, kann er ja auch sein. Nur ist es aber zugleich eben nochmal auch grandios daneben. Gegen Heraklit, brauche nicht das Böse, damit das Gute als Gutes sichtbar wird. Sie erinnern sich noch, denke ich, an mein Beispiel. Das Schönste, das ich kenne, ist eben wieder mal von Clive Stephens Lewis, dass er sagt, zur Musik brauche ich Stille, aber keinen Lärm. Der Lärm ist das Böse. Wenn ich davor erst 2 Stunden ohne Ohrenschutz am Schleifstein gestanden habe, damit ich dann eine Mozart-Sonate richtig genießen kann, ist natürlich völliger Unfug, weil ich dann überhaupt nichts mehr hören kann. Und genau ein Heißhunger lässt mich doch nicht ein liebevoll bereitetes Mahl verkosten. Sondern für den Heißhunger gilt, der Hunger treibt es rein. Und in der Not frisst der Teufel fliegen. Da ist doch nichts. Und die bösen Buben sagen das, wenn es nicht gefällt, was die Mutter gekocht hat, der Hunger treibt es rein. Nicht? Also das ist doch völlig klar, dass ich nicht das Böse brauche, um das Gute zu erkennen. Im Gegenteil, ich finde es ganz schlimm, in welchem Ausmaß in der Bibel und in der ganzen christlichen Tradition die Erlösung von der Sünde im Vordergrund steht. Weil eben, wie ich gesagt habe, Unglück, Krankheit, Schmerz, egozentrieren. An sich sollte man erfüllt sein von der Liebe Gottes und von diesem tollen Einfall, Hochzeit von Himmel und Erde einzuführen in der Inkarnation. Aber nein, alle reden davon, Erlösung, 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 und das muss es sein. Leute, die zum Beispiel eine Liebe, sei es zwischen Geschlechtern, eine Freundschaft oder auch immer, nur unter der Rücksicht betrachten, dass sie die Einsamkeit einschränken, haben doch von der Festlichkeit von Liebe noch gar nichts kapiert. Kann doch nicht sein. Also stimmt es einfach nicht, dass ich das Gute besser sehe angesichts des Schlechten. Das gilt für gewisse Leute, nämlich für uns, dass wir zwischendurch, wenn wir es an Dankbarkeit fehlen lassen, uns dann gewöhnen an das Gute, und dann muss ein Mensch erst sterben, dass wir merken, was wir an ihm verlieren. So wie es beim Karosser dann heißt, wir merken es nicht, wenn Gottes Weise summt, wir merken es erst, wenn sie verstummt. Das sind genau diese Schritte.
Aber die Frage ist, ich stimme da ganz überein, es braucht nicht das Böse, aber es tritt auf. Und mit dem muss man sich ja, auf das muss man sich ja dann auch, damit beschäftigen wir uns ja auch.
Völlig klar, müssen wir.
Auf. Aber jetzt, dass jetzt jemand sagt, na, die Dinge sind jetzt nicht im Plus, da muss jetzt mal was Böses her, der Krieg und so weiter, weil die Wirtschaft nicht floriert, wäre ja auch schon Böses. Ja.
So ist es, wäre schon böse. Und das haben wir ja.
Das braucht es nicht.
So ist es.
Das sieht, aber das ja. Ist dann trotzdem auftritt, scheint doch auch. Naja, da gibt es, soll man nicht zu leichten Urteile sich vielleicht bilden, oder, aber es tritt auf. Ich meine,
es tritt auf, und ich bleibe dabei, es darf auf keinen Fall auftreten und es darf auf keinen Fall auch aufgetreten sein. Es ist leider aufgetreten. Mein Beispiel für die Theologiestudenten war immer, dass Petrus auch am Himmel nicht sagen wird, wie schön, dass ich meinen Herrn verleugnet habe. Da konnte er zeigen, wie gnädig er mir ist, als er dann an mir vorbeiging von Kaiaphas und die Tränen in mir entriegelte und ich ein neuer Mensch wurde. Sondern er wird die ganze Ewigkeit sagen, das hätte nie passieren dürfen. Und das ist mein Kerneinwand ja gegen Hegel, dass er eben, weil er ein System hat, auch das Böse einbegreifen will und deswegen unausweichlich zu der Formel kommt, das Böse ist nicht das, was nicht sein soll, sondern nur das, was nicht bleiben soll. Wenn er sagt, die Versöhnung gehört dazu.
Er beschreibt aber dann trotzdem eine Wirklichkeit, die er auch...
Die beschreibt er, aber er müsste sagen, die Wirklichkeit haben wir, aber die ist umso schlimmer, dass die besteht.
Aber auch in Nietzsches Philosophie ist ja immer wieder, man merkt, wenn da ein Aufbruch passiert mit den Menschen, dass ja dann das auch als Experiment sieht. Man muss experimentieren, aber wir wissen ja auch aus der Wissenschaft alleine schon, umso mehr ich sogar aus meinem eigenen Leben, könnte ich ja sagen, umso mehr ich experimentiere, stelle ich ja schon den Mensch auch in so eine Gefahr hinein, wo dann eher das Böse passiert.
Ja,
mit der Wissenschaft.
So ist es. Nur, mir liegt an diesem haarscharfen Unterschied. Versuchung ist tatsächlich die Situation, in der mir das Böse nahe liegt. Aber Versuchung ist nicht Schuld und Böse. Deswegen gibt es auch zwei Gründe zur Versuchung. Das, was wir normalerweise jeder denkt, wenn er das Wort Versuchung benutzt, ist, dass jemand einen versucht, damit er fällt und böse wird. Die Schrift nennt aber auch Versuchen, was Gott bei Abraham macht. Das heißt, er führt Abraham in eine Situation, in der sich das Böse nahelegt, weil nur auf diesem Weg ich über mich hinaus wachsen kann. Ich hatte das ja immer so gemalt, wenn ich es nochmal wieder malen darf, dass ich das, der normale Weg des Gerechten vor Gott geht, irgendwie so. Ne? Und dann schmeißt Gott an einer Stelle so einen Stein dazwischen. Jetzt geht es nicht mehr weiter. Entweder geht es runter oder es geht hoch. Und Versuchung in diesem zweiten Sinn, da steht natürlich nicht Versuchung in der Einheitsübersetzung, sondern stellt es auf die Probe, nicht? Aber es ist dasselbe Wort, was beim Vaterunser benutzt wird. Und dass er hier sagt, das riskiere ich, das darf ein Mensch nicht tun. Deswegen nenne ich bei der Stelle immer dieses berühmte Buch von Berngrün, der Großtyrann und das Gericht. Damals geschrieben vom Zweiten Weltkrieg gegen schon den Nationalsozialismus, wo ein Renaissancefürst eben einen Bösewicht umbringt, einen Spion, und dann die Leute auffordert, den Mörder zu suchen. Und wo natürlich die Leute eben alles Mögliche dann an Menschlichkeiten sichtbar wird, bis dann am Ende ein Mönch den Fürsten zusammenputzt und sagt, das darf man als Mensch nicht. Das darf nur Gott. Weil eben dieses Risiko ja wirklich da ist und das passiert eben so und so vielen Leuten auch in dem Roman dann.
Aber genau zu diesem Abraham-Beispiel sollte nicht eine Entwicklung stattfinden jetzt im Menschen. Also er hört die Stimme zur Opferung.
Ja.
Und heute ist ja die schlimme Situation, dass man sich ja auch beruft darauf, zu töten, weil das Gott gesagt hat oder gesagt haben könnte, wie auch
immer. Ja.
Und jetzt, dass die Möglichkeit besteht, dieser Stimme, die ich vermeintlich, ich sage jetzt vermeintlich für Gott halte, dass ich mich der entschlage, also ihr nicht folge.
Das sagt Kant. Das sagt Kant. Und ich behaupte, dass der, ja, Kant sagt das ausdrücklich. Es gibt die beiden neuzeitlichen Antworten. Kant sagt, wie kann der da gehorchen? Der muss sagen, das ist der Teufel. Die andere Seite ist Kierkegaard, der sagt, die Religion ist die Suspension des Ethischen. Die geht über die Ethik hinaus und ich darf auch morden. Beides ist falsch, weil hier, dass das inzwischen nicht mehr vorkommt, das haben Sie ja am Schluss dieses Geschehens selber, da stimme ich Ihnen ganz zu, das soll nicht wiederholt werden. Ich will nur sagen, dass es darum hier nicht geht, sondern es geht darum, um es aller Schärfe zu sagen, wenn Abraham gesagt hätte, er hat mir den Sohn geschenkt, den Sohn der Verheißung, er nimmt ihn mir wieder, der Herr sei gelobt, er ist der Herr, hätte er die Prüfung nicht bestanden. Denn worin besteht die Prüfung? Nicht im Töten. Die Prüfung besteht in dem Vertrauen, dass Gott sein Wort hält und ihm nicht in irgendwem, sondern in diesem Sohn der Verheißung Nachkommen schenken wird wie Sand am Meer und Sterne am Himmel. Das heißt, und das können Sie nachlesen im Hebräerbrief, er musste glauben an die Auferweckung der Toten, obwohl das in Wirklichkeit erst 200 vor Christus geglaubt wird. Und Sie haben diesen Ausdruck, Glauben an die Auferstehung der Toten, an beiden Stellen im paulinischen Briefwerk. Sie haben es zuerst im vierten Kapitel des Römerbriefs, da geht es nur um die Zeugung von Isaak, obwohl Abraham 100 und Sarah 90 ist. Heißt es auch schon, er musste glauben an die Auferweckung der Toten und dieser Glaube wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Und dasselbe jetzt im Hebräerbrief, da kommt die zweite Teil vor, nicht mehr das, was im Römerbrief war, sondern jetzt kommt vor die Tötung Isaaks und da steht derselbe Satz, er musste glauben an die Auferweckung der Toten. Das schreibt Paulus so. Also es ist nicht Spletsche Auslegung, dass wir uns also klar darüber sind. Das steht beim Paulus so. Und für Christen ist es ein inspiriertes Buch. Also dass man das nochmal mitzieht. Das bleibt deswegen ungeheuerlich, aber es ist, jetzt sage ich mal ungeniert, normal und erwartet uns alle. Und zwar spätestens im Tod. Wenn wir nicht mehr leben können, wenn jeder Atemzug wehtut und die anderen dürfen weiterleben, man selber nicht, dann glauben und hoffen, dass mich erwartet der Gott des Lebens und der Fülle des Lebens. Das geht nur in einer Elpis para Elpida, in einer Hoffnung an aller Hoffnung vorbei, wie es im Römerbrief heißt. Und deswegen ist es so wichtig, deswegen rede ich davon so gern, weil ich das nirgendwo finde, obwohl es so deutlich beim Paulus steht. Immerfort liest man von den Kollegen, ja, das darf nicht sein und fürchterlich und schrecklich oder so, anstatt zu sagen, wie es eigentlich dort steht. Das heißt, das Erste ist die historische Situation, man opferte damals die Erstgeburt. Die gehört bis heute bei den Juden Gott. Auch Jesus musste freigekauft werden mit zwei Tauben von seinen Eltern. Und ein anständig praktizierender Jude, wenn der einen erstgeborenen Sohn hat, zahlt er dem, nicht dem Rabbi, der Rabbi ist ja für ihr Recht da, dem Kohen, dem Priester, eine Summe Geld. Weil die Erstgeburt dem Tempel gehört. Ist so. Also wir dürfen uns nicht zu sehr fixieren auf die Tötung jetzt, vor allen Dingen in unserer also Sensibilität, in allem, was passiert. Ich will deswegen jetzt nicht hier loben und preisen, dass hier jemand da diese Tötung rum, sondern ich will einfach nur informieren, wie es ist, damit man da nicht das falsche Bild im Kopf hat. Das Kant im Kopf hat, wie Kierkegaard. Nur das als Information. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind, trotz dieser Streikerei und so. Und bitte mich nochmal um Entschuldigung, dass ich da so irgendwie da nicht so richtig drauf habe. Irgendwie haben wir doch auch schon miteinander gedacht. Ne? War schon gut. Und jetzt sehen wir mal bis in 14 Tagen. Wie bitte?
Sie hören früher auf mit dem Streik.
Ist es klar? Wann?
Also am Wochenende.
Heute am Abend. Naja, ich will trotzdem noch gern vorher nach Hause. Aber ist schon mal was, ja. Also, danke und bis, eigentlich sehen wir uns ja vielleicht, also dann am Mittwoch schon, nicht? Sonst eben der Donnerstag dann. Hier dann nicht.